Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir gehen nun ins Jahr 1396. Köln gibt sich eine fortschrittliche Verfassung. Stefan Lochner malt die Madonna im Rosenhag. Kölner Kaufleute stehen in Verbindung mit fast allen Teilen Europas. Frauen spielen ganz selbstverständlich eine wichtige Rolle im Wirtschaftsleben. Nirgendwo sonst im Reich haben sie so viele Rechte. Das sind nur einige Schlaglichter aus dem schillernden Zeitpanorama, das Wolfgang Herrnborn und Karl Dietmar im vierten Band der vielgelobten Geschichte der Stadt Köln entwerfen. Sie können wahrlich aus den Vollen schöpfen, denn nie war Kölns Position auch international so herausragend. Egal ob politisch, wirtschaftlich oder kulturell, das hillige Köln war eine Metropole der Superlative. Umso überraschender, dass diese Glanzzeit bisher noch nie zusammenhängend beschrieben wurde. Der vorliegende Band ist die erste Gesamtdarstellung überhaupt und wird im Folgenden vorgestellt von Michael Köhler.
Die ausfaltbare und herausnehmbare große Kölner Stadtansicht, ein Holzschnitt von Anton Wöhnsam aus dem Jahr 1531, zeigt eindrücklich:
Köln war die größte und gleichzeitig dann damit auch die bedeutendste Stadt im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Die genaue Einwohnerzahl kann man einfach nicht eruieren. Man schätzt so zwischen 35.000 und 40.000 Einwohner.
Die Betriebsamkeit der Rheinschifffahrt, des Handels, die dichte Bebauung, die große Zahl an Kirchen und der entstehende Kölner Dom bezeugen, was eine Stadt ist, ist keine Frage der Einwohnerzahl allein, der Quantität, es ist wesentlich eine Frage der Qualität. Die europäische Stadt, wie wir sie seit dem Mittelalter kennen, ist eine Einheit aus Festung und Markt, ein Ort des Austauschs, Handels, des Güter- und Ideenumschlags. Und sie ist ein Ort der Herrschaft, der Verwaltung und des Rechts. Nicht zuletzt ist die Stadt der Entfaltungsraum für Religion und Kultur. Es entsteht im Mittelalter ein Bürgerstand, der sich in Stadtgemeinden organisiert und Privilegien vergibt. Köln am Rhein nimmt dabei eine herausragende Stellung ein. Der Historiker Karl Dietmar, Co-Autor und Verfasser von Band 4 der Geschichte der Stadt Köln, erklärt: Wesentlich sei die Form des Gebens und Nehmens gewesen. Sie betraf das Lehnswesen, aber auch das Stiftungswesen.
Und zwar letztlich ging es immer um das Seelenheil des Stifters. Das war der eigentliche Grund für jede Art von Stiftung. Und eigentlich war das auf Ewigkeit angelegt. Also wenn der Stifter, ein geistliches Institut, also es waren meistens Stiftskirchen oder Klöster, sich als Objekt seiner Gabe ausgesucht hatte, dann erwartete er auf Ewigkeit Gebete für sein Seelenheil, Memorialen und so weiter. Also eigentlich war es eine Interaktion zwischen Lebenden und Toten. Bis zum Tag des jüngsten Gerichts.
Wohltuend an diesem Buch sind zwei Aspekte. Erstens, ein ungewöhnlich flüssiger, geradezu süffiger Schreibstil. Karl Dietmar ist erfahrener Buchautor und hat viele Jahre als Redakteur beim Kölner Stadtanzeiger gearbeitet. Er schreibt sehr leserfreundlich. Zweitens sein grundsätzlich kultureller Blick. Der Leser wird nicht mit Wirtschaftsstatistiken oder Tabellen erschlagen, erfährt aber in einem Kapitel über die da unten auch etwas über Außenseiter und Randgruppen der spätmittelalterlichen Gesellschaft, etwa über Schissefeger, wie die Entsorger der Latrinen auf Rheinisch hießen. Ein umfangreiches, reichhaltig bebildertes Kapitel widmet sich der Altkölner Malerei, die zu Beginn des 15. Jahrhunderts einen Höhepunkt erfährt und sich auch dem Stiftungswesen verdankt.
Und im Grunde alle herausragenden Gemälde dieser Altkölner Malerei im 14. und 15. Jahrhundert verdanken wir eigentlich diesem Prinzip.
Stefan Lochners großer Altar der Stadtpatrone von 1445, den Albrecht Dürer zu sehen, eigens nach Köln kam, hängt heute in der Marienkapelle des Kölner Doms. Zum Leben im heiligen Köln gehörte wesentlich auch die große jüdische Gemeinde. Davon zeugt das in Stein gehauene sogenannte Judenprivileg von 1266 im Kölner Dom. Sie genossen erzbischöflichen Schutz und später auch städtischen Schutz. Trotzdem kam es 1349 zu Pogromen. Auch darüber schreibt Dietmar ausführlich.
Die jüdische Gemeinde Kölns war ja die größte in Deutschland, zumindest von der Zahl ihrer Mitglieder her. Es gab in Mainz, Speyer und so, gab es vielleicht theologisch bedeutendere Gemeinden. Aber hier, dies war die größte und die hatte auch ein wirtschaftliches Potenzial. Also die Handelsbeziehungen der Kölner Juden, die reichten ja bis in Orient hinein und bis nach Spanien und so weiter. Und insofern waren die Juden auch ein wirtschaftlicher Faktor.
Ebenso bedeutsam war Köln als Ort der Bildung. Untrennbar damit verbunden ist Albertus Magnus. Der Universalgelehrte richtete einerseits ein Generalstudium für die Dominikaner ein. Sein Schüler war Thomas von Aquin. Andererseits hat Albert die Rezeption der griechischen Philosophie ermöglicht. Er erkennt durch das Studium des Aristoteles, dass zur Leitidee einer städtischen Verfassung das Gemeinwohl zählt. Albert hat ganz praktisch im großen Schied von 1258 die Auseinandersetzung zwischen dem Erzbischof und der Bürgerschaft geschlichtet. Das war ein Praxistest der aristotelischen Philosophie, sagt Historiker Dietmar.
Man kann Albert sozusagen als den Geistesmenschen bezeichnen, der die griechische Philosophie mit der christlichen Theologie versöhnte, sie zusammenbrachte. Man konnte also von nun an auch mit dem Werkzeug der Philosophie theologisch arbeiten, Bibel interpretieren, Kirchenväter auslegen und so weiter.
Albert hat das praktisch umgesetzt und Konflikte gelöst. Im großen Schied von 1258 ist ersichtlich, wie sich Albertus Magnus mit der Staatslehre des Aristoteles befasst hat. Er kam zum Ergebnis, dass das Beste für eine städtische Ordnung eine gemischte Verfassung ist. Heute wäre er vermutlich im teuren Köln ein Freund des Mietendeckels. Noch in anderer Hinsicht war Köln modern.
Wir haben ja seit dem 13. Jahrhundert eine zunehmende Verschriftlichung sowohl der Verwaltung als auch des Handels und so weiter. Und da entstand auch in bürgerlichen Kreisen eben der Wunsch nach Schulbildung. Und dafür hat man die Fahrschulen gegründet. Und weil in Köln die Frauen in der Wirtschaft eine so bedeutende Rolle spielten, hat man sogar, zumindest für Mädchen aus der Ober- und der Mittelschicht, Mädchenschulen eingerichtet. Also auch in der Hinsicht ist Köln so ein Vorreiter.
Auch Handwerker lernen in Köln lesen und schreiben. Und Frauen können in Mädchenschulen gehen. Auch in dieser Hinsicht war das spätmittelalterliche Köln fortschrittlich. Auch in Bildungsfragen ist Köln Vorreiter. Die Frauen hatten mehr Rechte und finanzielle Möglichkeiten als in anderen Städten. Hinzu kam das sogenannte Frauenzeugnis. Vor Gericht hatten Frauen, wenn sie vereidet waren, dieselbe Rechtsstellung wie Männer.
Frauenzünfte gab es in ganz Europa, nur in Köln und in Paris.
Die Themenvielfalt des Buches, seine Erkenntnisse über die Modernität des Spätmittelalters, sein guter Schreibstil, die sorgfältige, umfangreiche Illustration, der großzügige Satzspiegel, nicht zuletzt das vorzügliche Personen-, Orts- und insbesondere Sachregister machen das Buch zu einem neuen Standardwerk, das weit über die Kölner Stadtgeschichte im engeren Sinne hinausgeht. Wer sich für Stadt-, Sozial- und Kulturgeschichte der spätmittelalterlichen Stadt interessiert, ist mit diesem Buch bestens bedient.
Das ist ja eins der Kennzeichen des Spätmittelalters, das man in früherer Zeit so immer unterschätzt hat. Also die Internationalität des Spätmittelalters ist unglaublich groß. Also jetzt natürlich, was den Handel angeht, was den Austausch angeht, aber vor allen Dingen im Bildungswesen. Man muss sich vorstellen, mit dem Abschluss an einer Kölner Universität oder mit dem, sagen wir, als Bachelor, den man in Köln gemacht hat, konnte man ohne jede Einschränkung, konnte man nach Salamanca gehen, konnte man an allen europäischen Universitäten weiter studieren. Das muss uns die EU erstmal nachmachen.
Michael Köhler über Wolfgang Herrnborn, Karl Dietmar, Köln im Spätmittelalter 1288 bis 1512, Greven Verlag, 629 Seiten, 60 Euro.